Herzlich willkommen zur Kabinenpredigt, Ausgabe Nummer 5, 2019. Wir starten direkt mit den internen Themen und haben dabei die Hinspiele des Klassikos gegen die Südsterne zu besprechen. Wir haben gespielt auf drei Spielfeldern, altersentsprechend, die Ergebnisse kurz. Die Jüngsten haben unentschieden gespielt, 3-3. Bei den Mittleren war es so im Hauptteil oder im Hauptteil. Alterssegment 2010 war, haben wir, ich glaube, 1-4 verloren. Die Ältesten dann Jahrgang 2008, 2009, 1-6 glaube verloren. Zu den Älteren ist zu sagen, Halbzeitstand war meines Erachtens oder meiner Erinnerung nach 1-1 noch. Dann war in der zweiten Halbzeit dann doch ein relativ deutlicher Altersunterschied zu den Südsternen zu sehen, was man bei der Bewertung des Ergebnisses sicherlich mit berücksichtigen muss. Woher die kamen, kann ich offen gesagt gar nicht richtig nachvollziehen. Ich werde versuchen, das noch rauszukriegen. Nämlich meines Wissens ist es ja so, dass bei den Südsternen ab 4. Klasse, also Jahrgang 2008, muss es dann ja ungefähr sein, Endstation ist. Und wir haben ja mit den Ältesten 2008 gespielt und wie das dann zustande kam, kann ich jetzt nicht richtig nachvollziehen. Letzten Endes ist es aber auch egal. Ich freue mich, wenn wir eher stärkere als leichtere Gegner haben. Von daher, selbst wenn die jetzt ein bisschen älter waren, ist es natürlich kein Problem. Bei den Mittleren würde ich von dem, was ich gesehen habe, was bei drei Spielen ja immer mit gleichzeitig mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, aber war das meines Erachtens ein ausgeglichenes Spiel, wo wir durchaus auch die nötigen Chancen hatten, um das ein bisschen positiver zu gestalten. Das hat dann eben nicht funktioniert, aber da würde ich das Ergebnis jetzt gar nicht so hoch hängen. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Auftreten unserer Spieler und Mannschaften auch durchaus zufrieden. Es war eh wieder eine schöne Veranstaltung. Ich lobe das ja immer wieder, dass ich der Meinung bin, Kinder-Jugendspiele in dem Rahmen, wie wir das mit den Südsternen da hinkriegen, halte ich für vorbildlich und optimal. Kritisch bewerte ich unseren Umgang, also in erster Linie den der Spieler natürlich mit den Schiedsrichtern, mit den Spielleitern. Das ist schon während dem Spiel so ein Ding, wenn dann versucht wird, über Jubelgesten so eine gewisse Beeinflussung stattfinden zu lassen. Das ist mir eigentlich schon ein Dorn im Auge. Und wenn dann nach dem Spiel oder nach den Spielen bei den Mannschaften, die verloren haben, so der erste Gedanke Kritik an die Leistung des Spielleiters ist, kann ich das nicht nachvollziehen und halte ich das auch nicht für förderlich. Dazu kommt, dass ich das inhaltlich auch nicht nachvollziehen kann. Also ich habe mindestens 2 bis 4 Situationen gesehen bei Toren, wo ich dachte, der könnte genauso gut drin gewesen sein. Also Tore gegen uns, wo der Spielleiter dann offenbar aufgrund der eindeutigen Ergebnissituation dann gesagt hat, nee, kein Tor, also eine krasse Benachteiligung konnte ich auch in keiner Szene ausmachen, um das vielleicht mal vorneweg zu schicken. Und grundsätzlich ist unsere Aufgabe den Spielleiter so weit zu unterstützen in der Gewissheit, dass manche Sachen eben auch nicht eindeutig zu entscheiden sind. Sowas üben wir im Training, also es gab ja auch Spieler und auch Eltern durchaus, die von der Doppelrolle des Schiedsrichters und Trainers irritiert waren. Da muss ich mir zunächst selber an die Nase packen, dass ich sowas natürlich dann vorher auch nochmal thematisieren muss. Für mich ist das ein alter Hut, weil wir das mit den Südsternen ständig so machen. Ich das selber als Schiedsrichter und Trainer auch schon gemacht habe, da überhaupt kein Problem drin sehe. Ich habe es allerdings den betreffenden Spielern dann vor dem Spiel halt nochmal erklärt und das hätte ich natürlich auch bei unseren Spielern dann machen sollen, dass das grundsätzlich irritierend erstmal wirkt, wenn der Schiedsrichter, der Spielleiter dann auch Anweisungen gibt, kann ich schon nachvollziehen. Letzten Endes, wenn man sich's überlegt, ist es aber überhaupt kein Problem und ich traue jedem zu, diese beiden Rollen da auch zu trennen. Wir machen es im Training ja sogar so, dass aktive Spieler die Entscheidungen dann treffen in der Funktion als Spielleiter und von daher sehe ich da grundsätzlich überhaupt kein Problem. Was mich an der Haltung oder an diesem Gehabe stört, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen. Wie gesagt, erstens gilt es den Spielleiter in seiner Rolle zu akzeptieren, aber auch genauso drum, sich selber um die Sachen zu kümmern, die man beeinflussen kann. Nämlich es hilft keinem weiter, wenn wir uns minutenlang über vermeintliche Schiedsrichterfehlentscheidungen aufregen, unsere Konzentration dahin dahin geben, anstatt uns auf die Sachen zu konzentrieren, die wir selber beeinflussen können, nämlich wie spiele ich, was mache ich das nächste Mal anders, wie können wir als Mannschaft besser agieren. Das sind die Fragen, die uns weiterhelfen, und nach dem Spiel direkt sollte man auch sich die Fragen stellen oder gegebenenfalls jetzt speziell bei den Ältesten, wo durch diesen erwähnten Altersunterschied ja schon das Ergebnis einzuordnen ist, möglicherweise auch einfach mal anzuerkennen, ja, war der Gegner halt heute von mir aus noch nicht mal stärker, sondern einfach auch einen Ticken größer, und von daher können wir die Niederlage jetzt einfach auch mal so ein Stück weit akzeptieren. Ich habe den Spielern direkt nach den Spielen meinen Unmut darüber durchaus kundgetan, und die Konsequenz ist, dass wir da noch stärker drauf achten. Also erstmal, dass wir da vorher nochmal drauf hinweisen, Doppelrolle, Spielleiter, Schiedsrichter, Trainer. Und auch dieses Reklamieren, was ja de facto eh ein Regelverstoß ist, auch in den Trainingsspielen noch deutlicher, ja, gegebenenfalls auch sanktionieren, um da noch eine höhere Akzeptanz, eine höhere Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Gelegenheit, das Ganze auf den Prüfstand zu stellen, ist ja schon bald 12. Mai, stehen die Rückspiele an. Ihr könnt euch bis kommenden Sonntag dafür anmelden. Und dann sehen wir, wie das eben bei den Rückspielen laufen wird. Dann war letzte Woche ja das Ostercamp in Bocklemünd. Aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Wir hatten natürlich wieder mal Glück mit dem Wetter. Es hat kein einziges Mal richtig geregnet. Angenehme Temperaturen, sehr, sehr positive Truppe. Also das war ein sehr harmonisches Arbeiten und Wirken in der Woche. Hat mir großen Spaß gemacht. Inhaltlich kurzer Rückblick. Wir haben bei den Jüngeren speziell schon auch am Thema gearbeitet, wie verhalte ich mich auf dem Platz, haben da auch schon den Spielleiter mit reingenommen, was wir jetzt da im normalen Training noch nicht so in der Konsequenz machen, und haben für alle das Drei-Farben-Spiel als Aufwärmspiel, als Ballbesitz- und Balleroberungsspiel initiiert, also das Spiel jetzt auch schon, oder haben da jetzt auch schon die Allerjüngsten selbstständig gespielt. Das war ein guter Lernerfolg in der Woche. Bei den Älteren haben wir uns vorrangig mit dem Thema Spielaufbau befasst. Das ist bei den ganzen Deckungsfragen, die wir die letzten Wochen bearbeitet haben, ein bisschen zu kurz gekommen. Hat man dann im Training auch gesehen, immer wieder mehr mit langen Bällen vom Torwart raus agiert, was ich ja nicht so gut finde. Und da haben wir jetzt im Training nochmal, oder im Camp, nochmal die klassischen Aufbausituationen durchgespielt und auch über das Thema Entscheidungen gesprochen. Heißt, meiner Ansicht nach passieren die meisten Fehler ja nicht, weil die Leute technisch limitiert sind oder weil sie irgendwas nicht können, sondern weil sie sich letztens für die falsche Sache entscheiden. Also würde man das machen, was man kann, die Situation richtig bewerten und dann eine relativ einfache Lösung vielleicht wählen, wäre die Fehlerquote signifikant geringer. Und das am Beispiel des Abstoßes, also des Spielaufbaus, wenn der Torwart einen Ball hat, wenn er den ersten Ball auf den Aufbauspieler spielt, hat er im Grunde die Entscheidung zu treffen, ja, spiele ich den Ball nach vorne, ist der Innenverteidiger, der aufgerückte Innenverteidiger anspielbar, oder ist es eben zu risikoreich und dann spiele ich den Ball eben zurück, wenn ich nicht in den Zweikampf möchte. Und da passiert es halt viel zu oft, dass die Leute zu fixiert sind auf diesen ersten Ball, den nach vorne zu kriegen oder überhaupt nach vorne zu spielen, und seltener die nötigen Informationen einsammeln, nämlich dass es möglicherweise schon zu eng ist, weil der Gegner ja den Block stellt, weil der vielleicht auch mal Mann deckt und die Leute nicht anspielbar sind, ist ja egal. Und dass man durch einen Rückpass auf den Torwart die Situation komplett wieder auf Null stellt oder vielmehr sogar noch eine möglicherweise bessere Ausgangssituation herstellt, nämlich wenn der Gegner verschoben hat, rechte Seite ist zu, dann geht es halt über die andere Seite, irgendwo muss der Platz sein. Und allein durch dieses Thematisieren haben wir da erhebliche Fortschritte gemacht. Also einzelne Spieler haben wir Spiel da komplett oder eine komplett neue Facette mit reingebracht. Das war sehr schön zu sehen, auch wieder, wie viel sich dann tut, wenn man mal ja über ein paar Tage richtig Zeit hat und mit einer Gruppe kontinuierlich an was arbeitet, sich mit was beschäftigt. Taktischer Höhepunkt war, wir unterscheiden jetzt meistens bei den Älteren schon, ja, wie wollen wir spielen, ballorientiert, mannorientiert im Verteidigen. Der Standard ist eigentlich, dass wir Ecken mannorientiert verteidigen und im Feld dann, wenn der Ball noch relativ weit vor dem Tor ist, erstmal ballorientiert. Und da gab es die Situation, was für mich eigentlich das Ziel erreichen ist, also zumindest bei dem einen Spieler. Es gab dann die Situation, dass eine Mannschaft ballorientiert verteidigt hat, dann aber den quasi entscheidenden Spieler, der die meisten Bälle gekriegt hat, der immer frei stand, der aufgerückte Innenverteidiger, dann in Manndeckung genommen hat, heißt auf die Situation speziell reagiert hat. Und das ist eigentlich, wie ich denke, dass Spieler wie Mannschaften denken, handeln sollten, nämlich sich einen Plan zurechtlegen, und wenn der dann eben nicht funktioniert oder wenn da Auffälligkeiten entstehen, darauf zu reagieren. Das hat mir außergewöhnlich gut gefallen, und großes Lob an den Janne jetzt in dem Fall, der da auf die Idee gekommen ist. Ja, so viel zum Camp. Die nächsten Camps sind in Planung, schon mal als Vorankündigung. Geblockt habe ich in Bocklemünd für die Sommerferien die erste und letzte Ferienwoche. Das heißt, dafür werdet ihr euch in absehbarer Zeit anmelden können. Gebe ich über Rundmail und über die Seite die nötigen Infos raus. Kurzer Blick noch auf den großen Fußball. FC hat Markus Anfang entlassen. Für mich eine durchaus nachzuvollziehende Entscheidung, trotz der nach wie vor bestehenden Tabellenführung. Ich sehe das ja schon seit längerem kritisch, und alle, die regelmäßig hingehen, sehen das eigentlich genauso. Was man ihm vorwerfen muss, ist eben, dass die Mannschaft keine erkennbaren Fortschritte irgendwelcher Art macht, dass das Talent, was durchaus ja möglicherweise vorhanden ist, nicht gefördert wird, dass Spieler, die eventuell noch Entwicklungspotenzial haben, nicht eingebunden werden in die Mannschaft, und junge Spieler, das habe ich jetzt allerdings auch nur gelesen, offenbar gibt es in der U19, U21 durchaus einige hochkarätige Talente, die man natürlich dann gerade in so einem Jahr, wo man relativ klar die Liga beherrschen könnte, sollte und relativ unbedrängt dem Aufstieg entgegengeht, dass da dann natürlich die Gelegenheit ist, so Spieler auch mal einzubinden. Das hat er alles versäumt. Dazu kam dann wohl noch offenkundig, dass es in der Kabine auch nicht gestimmt hat, und insofern kann ich das absolut nachvollziehen. Wahrscheinlich kommt es sogar ein bisschen zu spät. Also die Frage ist, wo das hinführen soll in der ersten Liga. Entschuldigung. Selten ist eine Mannschaft mit so wenig Euphorie aufgestiegen, und jetzt, wie man schon liest, Geld für Neueinkäufe ist dann auch gar nicht vorhanden. Dazu hat man dann einen Kader, in dem offenkundig mittelklassige Zweitligaspieler möglicherweise sogar mit langfristigen Verträgen ausgestattet sind, und da sowieso wenig Spielraum ist. Also was das für nächstes Jahr in der ersten Liga bedeuten soll, da kann man nicht groß optimistisch reingehen. Die Fortuna auch wieder verloren in Würzburg und ist damit auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Auch, ich glaube, noch 3 Spieltage zu spielen. Kleiner Tipp: kommenden Montag spielen sie wohl zu Hause gegen Meppen. Da werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch mal wieder hingehen und für alle vielleicht die Gelegenheit, die Fortuna da ein bisschen zu unterstützen. In diesem Sinne war es das für heute. Bis dann.